Moin zur neuen Folge von 1111 Berlin, dem Podcast, der jungen PolitikerInnen eine Stimme gibt und sie in ihrem politischen Engagement begleitet. Wir sind Anja und Mina. Die aktuellen Umfrageergebnisse lassen so kurz vor der Wahl noch viel Raum, um mögliche Koalitionen zu diskutieren. Spannend dabei, eine Neuauflage der GroKo ist derzeit rechnerisch nicht möglich, da SPD und CDU ungefähr nur auf 46% kommen und damit keine Mehrheit bilden würden. Erstmals in der deutschen Geschichte könnte es also sein, dass keine zwei Parteien nach der Bundestagswahl zusammen eine Mehrheit haben. Ein Dreierbündnis scheint dagegen wahrscheinlicher, also zum Beispiel in Form einer Ampel- oder Jamaika-Koalition. Hierfür müssen die Parteien aber inhaltliche Hindernisse überwinden. Würden die FDP und die Grünen zum Beispiel in eine Regierung zusammengehen wollen? Eine Lösung, die bisher wenig in den Medien besprochen worden ist, ist die Minderheitsregierung, also das Regieren ohne Mehrheit im Parlament. In Deutschland gab es bislang noch keine Minderheitsregierung auf Bundesebene. Ist in diesem Jahr vielleicht die Zeit dafür? Noch immer haben Minderheitsregierungen hierzulande ein schlechtes Image. Warum ist das eigentlich so? Darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Therese Matthies. Sie ist Postdoc Fellow am Mannheimer Zentrum für europäische Sozialforschung und Gastwissenschaftlerin am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Therese Matthies forscht unter anderem zu Minderheitsregierungen und wird uns gleich einige Beispiele nennen, wo diese Form des Regierens schon seit Jahren praktiziert wird. Erstmal herzlich willkommen, Therese, zu unserem heutigen Gespräch. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, da zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, als erstes sollten wir vielleicht mit einem großen Missverständnis bei diesem Thema aufräumen. Und zwar Minderheitsregierungen bedeutet ja nicht, dass nur Minderheiten regieren. Was bedeutet es stattdessen?
Genau, also Minderheitsregierungen sind solche Regierungen, die keine gesicherte Mehrheit im Parlament haben. Also so wie wir das eigentlich in Deutschland kennen, wir haben eine Koalition, die sich bildet und die hat immer Mehrheiten, um Gesetze dann auch zu verabschieden. Minderheitsregierungen, bei denen ist es so, dass sie quasi ohne diese Mehrheit sind und dann fallspezifisch abstimmen, also mit wechselnden Mehrheiten regieren können. Bei dem einen Gesetz halt mit der einen Partei und bei einem anderen Gesetz mit einer anderen Partei eine Mehrheit bilden und sich so dann sehr flexibel und dynamisch durch die Legislaturperiode durchregieren.
Also das klingt ja jetzt nicht gerade nach Instabilität, weil das ist immer so das, was ich damit direkt assoziiere. Aber flexible Mehrheiten klingt für mich dann doch besser als Minderheitsregierung.
Ja, also die eine Frage ist natürlich, welche Terminologie man verwendet. Und Minderheitsregierung klingt natürlich oft etwas negativ konnotiert, auch als wenn es da vielleicht eine fehlende Legitimation oder so gibt. Genau, also der Vorteil von Minderheitsregierungen ist, dass sie eben mit wechselnden Mehrheiten regieren können. Das heißt, sie können sich ja fallspezifisch jeweils dann auf eine große Zustimmung im Parlament stützen. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, dass Regieren mit flexiblen Mehrheiten sehr unterschiedlich aussehen kann. Wir haben durchaus auch solche Konstrukte, dass es eine Partei gibt, die die Regierung stellt, ja, und die Ministerien besetzt und dann einen festen Unterstützungspartner hat. Diese Partei ist dann aber nicht in der Regierung de facto. Und das sind dann sogenannte versteckte Mehrheitsregierung. Da gibt es auch durchaus Anreize für Oppositionsparteien, das manchmal zu machen und trotzdem, also die Regierung zu unterstützen und trotzdem nicht Teil der Regierung zu sein. Und dann haben wir auf der anderen Seite substanzielle Minderheitsregierungen. Also das sind wirklich die, die sehr flexibel sind und die keine Vorabsprachen mit Oppositionsparteien haben, sondern fallspezifisch jeweils entscheiden. Also da gibt es theoretisch und auch tatsächlich empirisch eine große Varianz auch, was Minderheitsregierungen sein können und wie fest vorher Absprachen schon getroffen werden. Aber ganz klassisch oder sozusagen das Flexibleste ist dann immer wieder neu abzustimmen.
Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, kommt da oft oder schnell auch dieses Gegenargument, ja, Minderheitsregierungen, die sind nicht demokratisch, was vielleicht so ein bisschen daherrührt, weil man denkt, ja, da regieren ja nur die Minderheit, aber nicht die Mehrheit, die gewählt worden ist. Wenn ich jetzt aber deine Definition oder generell die Definition verstehe, dann sind die ja doch ziemlich demokratisch, weil man ja immer wieder Kompromisse eingehen muss, man muss immer wieder mit anderen Partnern sich auf Themen oder Gesetze einigen. Trotzdem die Frage, was glaubst du, warum haben Minderheitsregierungen so einen schlechten Ruf? Ist es einfach so, dass vielleicht das Thema nicht richtig transportiert wird?
Also zum einen muss man sagen, dass Minderheitsregierungen auf jeden Fall nicht so ein Sonderfall sind, wie es bei uns immer erscheint. In anderen Ländern sind sie halt an der Tagesordnung. Also, und wenn man sich das mal über verschiedene Länder anschaut, weltweit sind die ein Drittel der Regierung sind Minderheitsregierungen. Und eigentlich ist es eher Deutschland ein Sonderfall, weil es für uns auf der nationalen Ebene ja noch gar keine Minderheitsregierung gab. Also das ist das Erste, so selten und so eigenartig, wie sie uns erscheinen, sind sie gar nicht. Und also besonders in den skandinavischen Ländern sind sie halt an der Tagesordnung. Was eine ganz wichtige Rolle spielt, ist die politische Kultur natürlich eines Landes. Und unsere Kultur ist natürlich sehr darauf ausgeprägt, dass wir stabile Mehrheiten wollen. Ja, also das Wort Regierungsstabilität ist sehr, sehr wichtig, gerade auch begründet in historischen Erfahrungen, die wir in der Weimarer Republik gemacht haben. Das heißt, es gibt eine große Angst davor, auch so instabile Regierungskonstellationen zu haben. In anderen Ländern ist man viel mehr gewohnt, dass das dynamisch ist, dass auch Kompromisse geschlossen werden mit unterschiedlichen Parteien, dass es die Liberation gibt, auch dass sozusagen das Parlament als Raum nochmal etwas anders und viel dynamischer verstanden wird, als das ja bei uns ist, wo die Koalitionsbildung oder die Mehrheitsfindung ja vor allem zwischen den Koalitionspartnern stattfindet. In der Regel waren das immer zwei Parteien. Ob das in Zukunft noch so sein wird, ist ja jetzt auch die große Frage.
Genau, ist ja jetzt so wenn man sich die aktuellen Umfragewerte anguckt, dann gibt es ja jetzt keine zwei Parteien, die die Mehrheit bilden würden. Also nicht mal die Große Koalition kommt auf über 50%, sondern es läuft vielleicht sogar wirklich auf drei Parteien hinaus, die dann koalieren. Aber wenn jetzt so eine Minderheitsregierung kommen würde, wie müsste die Politik oder das politische System und auch die Politiker damit umgehen? Also welches Verständnis müsste sich ändern?
Ja, also vielleicht nochmal genereller die Frage, wie kommt es eigentlich zur Bildung von Minderheitsregierungen, die damit ja verbunden ist? Und da muss man sagen, ich habe es schon gesagt, in anderen Ländern ist es viel häufiger der Fall. Das heißt also, Institutionen spielen auch eine große Rolle. Das ist in Deutschland gar nicht so einfach, weil das System anders ausgelegt ist. In den skandinavischen Ländern gibt es einen negativen Parlamentarismus. Das heißt, eine Regierung kommt nicht dadurch ins Amt, dass sie von der Mehrheit des Parlaments dazu quasi berufen wird, sondern es gibt quasi nur die Möglichkeit eines konstruktiven Misstrauensvotums. Das heißt, dass sich eine alternative Mehrheit bildet. In Deutschland ist es so, dass es ja in den der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin mit einer absoluten Mehrheit ins Amt gehoben wird, in den ersten beiden Durchgängen. Wenn das scheitert, dann reicht im dritten Wahlgang eine relative Mehrheit. Und da könnte sich dann theoretisch ja eine Partei enthalten und so könnte man quasi eine Minderheitsregierung mit der zuständigen Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler dann bilden. Also das ist institutionell schon gar nicht so einfach. Aber gesetzt im Fall quasi, es kommt so weit, dass wir im dritten Wahlgang eine Minderheitsregierung bilden würden, dann ist natürlich die große Frage einfach der politischen Kultur, also der Offenheit, auch andere Modi des Verhandelns zu finden. Was wir sehen, ich habe das, also auf der Bundesländerebene haben wir ja durchaus diese Erfahrungen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gab es eine rot-grüne Minderheitskoalition und der Koalitionsvertrag ja zwischen diesen beiden Partnern ist ganz anders als ein Koalitionsvertrag von Mehrheitskoalitionen. Also der wird auch, da sind viel mehr technische Absprachen, das ist viel mehr Offenheit, weil man natürlich weiß, man braucht ja immer noch die Oppositionsparteien, um Gesetze durchzubringen. Das heißt, quasi das Verhandeln auch in den parlamentarischen Raum noch mehr zu verschieben und nicht, wie es üblicherweise bei uns ist, wir haben den Koalitionsvertrag und dann wird quasi in der Legislaturperiode Punkt für Punkt abgearbeitet. Und das haben wir zum Beispiel auch rausgefunden. Ich habe da auch eine Studie gemacht, ja, über 80% des Koalitionsvertrags werden normalerweise abgearbeitet. Und das ist natürlich auch was Tolles. Ich will das gar nicht irgendwie in Frage stellen. Aber man kann natürlich auch argumentieren, dass das Gesetze finden und machen im Parlament, gerade wenn wir jetzt in der Zeit auch wie Corona-Pandemie sind, wo Dinge, die man nicht vorhersehen kann, zum Zeitpunkt der Wahl oder auch kurz danach passieren, sodass sich die Dinge auch einfach ändern und man ja neue Koalitionen bildet, die man vielleicht auch nicht vorhergesehen hat.
Ich muss da mal eine Nachfrage stellen, wie sich überhaupt eine Minderheitsregierung bilden kann. Also das bedeutet jetzt nicht, dass beispielsweise SPD und Grüne sagen können, wir bilden jetzt eine Minderheitsregierung. Es muss erst durch die die Wahl zum Bundeskanzler, Bundeskanzlerin durchgehen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also das muss quasi parlamentarisch auch bestätigt werden, aktiv. Und wie gesagt, also im ersten, es gibt die Möglichkeit für drei Durchgänge. Im ersten und im zweiten Durchgang braucht man dazu eine absolute Mehrheit. Und das ist natürlich, wenn man eine Mehrheitskoalition schon gefunden hat, wie die Große Koalition, die einigt sich dann auf einen Kanzlerkandidaten, eine Kandidatin einfach. Ja, also da kommt es ja im Normalfall auch, gibt's so den ersten Durchgang. So, dann gibt es den zweiten. Und erst wenn das gescheitert ist, dann gibt es den dritten und da reicht halt diese relative Mehrheit. Aber die braucht es trotzdem, um quasi überhaupt die Exekutive mit dem Oberhaupt ins Amt zu bringen und dann quasi die Ministerien zu besetzen.
Das ist ja schon ein gewisser Umweg auch, ne, den man da gehen müsste, um so eine Minderheitsregierung zu bilden.
Naja, also in Deutschland wird es ja eben vor allem eigentlich als Alternative zu Neuwahlen oft diskutiert. Ja, also da ist eben schon institutionell stark verankert, wir wollen eigentlich wirklich diese stabilen Mehrheiten. Aber bevor wir jetzt eine Neuwahl haben, dann könnte man vielleicht nochmal über Minderheitsregierung reden. Und genau, also das ist so ein bisschen die Besonderheit, aber das ist auch nicht die einzige Realität, die es gibt. Das ist eine Entscheidung, die man ab einem bestimmten Zeitpunkt halt getroffen hat, die natürlich eine Fahrtabhängigkeit hat. Also wir haben ja auch unsere Geschichte und man möchte da irgendwie auch stabile Verhältnisse haben. Aber wie gesagt, in anderen Ländern ist es auch wieder anders.
Das heißt, in anderen Ländern ist es auch einfacher, diese Minderheitsregierung zu bilden? Und hast du noch andere Beispiele außer Skandinavien, wo man jetzt sagen kann, das wurde wirklich positiv bislang, sag ich mal, haben dort Minderheiten regiert?
Genau. In Kanada ist es zum Beispiel auch an der Tagesordnung. Da haben wir auch gerade wieder unter Trudeau eine Minderheitsregierung, die im Amt ist. Sonst muss ich trotzdem noch mal die skandinavischen Länder rausholen. Ganz, ganz spannendes Beispiel ist auch Dänemark. Und da, man spricht so ein bisschen vom Wunder oder Wirtschaftswunder, was dann in den 80er, 90er kam. Und vorher ging es nämlich in Dänemark wirtschaftlich eher nach unten. Es gab eine große Arbeitslosigkeit und so weiter. Und das Bilden von Minderheitsregierungen, was dann auch institutionell vereinfacht wurde, hat dazu geführt, dass man wirklich nachhaltige Entscheidungen getroffen hat, die auch zu einer Überwindung von dieser Wirtschaftskrise geführt haben. Also dadurch, dass wirklich die Parteien im Parlament dann irgendwie auch daran interessiert waren und auch interessiert sein mussten, gute Entscheidungen zu treffen. Also mit gut meine ich jetzt einfach Entscheidungen, wo vorher eine Deliberation vorausgeht, die nicht nur rein parteiideologisch geprägt ist. Also das hat wirklich auch geholfen, diese ganzen Probleme zu überwinden und auch einen neuen Modus des Politikmachens zu finden. Genau, und also jetzt in Deutschland, wenn wir da nochmal den Blick hinwenden, ist wirklich auch Nordrhein-Westfalen ein ganz gutes Beispiel. Ja, ich sage erstmal die positiven Aspekte. Es gibt dann natürlich auch ein Aber und das ist meistens das große Aber bei Minderheitsregierung. Also positiv ist, dass es sehr dynamisch war. Also wir haben eine rot-grüne Minderheitskoalition, die hat aber sowohl mit den Liberalen als auch mit der CDU, mit den Linken abgestimmt. Oft sogar quasi gab es eine größere Mehrheit, als man eigentlich gebraucht hätte. Und das ist ja schon auch ein Ausweis davon, wie viel eigentlich also miteinander diskutiert wurde und wie viel sie sich ausgetauscht haben. Und ein Beispiel dafür ist der Schulkonsens. Es gab lange Zeit große Debatten darüber, wie jetzt das Schulsystem in Nordrhein-Westfalen aussehen soll. Immer ein Hin und Her. Jede Regierung hat sich da irgendwie abgewechselt. Die eine hat das reingebracht, die andere hat es wieder rückgängig gemacht. Und unter dieser nordrhein-westfälischen Regierung konnte man sich da auf einen sehr nachhaltigen Kompromiss einigen. Das Aber ist, dass sie nach 2 Jahren nicht mehr weiterregieren konnte. Da gab es dann Probleme, das Budget, also den Haushalt, durch das Parlament zu bringen. Und das ist eigentlich auch oft ein Problem, dass es gewisse Blockaden geben kann für Minderheitsregierungen, wo sie dann nicht weiterkommen. Und wenn sich dann die anderen Oppositionsparteien zusammen gegen die Minderheitsregierung stellen, dann gibt es natürlich kein Entkommen mehr.
Das ist ein großes Aber.
Ja, also das ist sozusagen natürlich der generelle Vorwurf und das muss man auch eingestehen, die Regierungsstabilität ist nicht so sicher wie bei Mehrheitsregierungen. Also oft quasi kommt es dann vorher zu Neuwahlen, weil man an einen Punkt kommt, wo man nicht mehr weiterkommt, weil eben der Haushalt nicht verabschiedet werden kann. Und Parlamente brauchen natürlich Haushaltsbeschlüsse, um irgendwas machen zu können. Also da geht dann gar nichts mehr.
Jetzt ist es ja so, wir haben, die GroKo hat eine Mehrheit. Und kannst du vielleicht was dazu sagen, wie oft die GroKo auch diese Mehrheit gebraucht hat, um Entscheidungen durchzusetzen?
Da habe ich jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber generell ist es auf jeden Fall so, dass die meisten Gesetzesinitiativen aus der Regierung kommen. Mhm. Und das heißt natürlich auch, dass sie vorher schon drüber geredet haben und die sich dann in der Regel auch auf diese Mehrheit stützen. Was in Deutschland allerdings noch ganz spannend ist, und da geht es tatsächlich oft schon in der Praxis Richtung Minderheitsregierung, wir haben ja die zweite Kammer, den Bundesrat. Wenn der Bundesrat nicht spiegelgleich besetzt ist zur ersten Kammer, also zum Bundestag, dann sind wir in einer Situation, wo die erste Kammer quasi auf die Unterstützung der zweiten Kammer angewiesen ist und quasi mit den Oppositionsparteien dann natürlich auf der Länderebene auch verhandeln muss. Und da sehen wir ja auch dann Debatten oder manchmal auch öffentlich sehr, ja, sozusagen zugängliche Diskussionen, wenn die Bundesländer sich dann auch mal querstellen und sagen, nee, so wollen wir das nicht. Also genau, da sind wir oft auch in so einer Logik von der Minderheitsregierung, wo man mehr debattieren muss und mehr verhandeln muss. Aber trotzdem muss man sagen, da ist natürlich, liegt nochmal diese Länderebene quer, weil natürlich es auch länderspezifische Interessen einfach gibt. Also es ist nicht das Gleiche wie eine Minderheitsregierung, aber es gibt sozusagen schon Elemente, die in eine ähnliche Richtung gehen, die dazu führen, dass es eine Konsensbildung braucht, dass es Kompromisse braucht.
Über diese wechselnden Mehrheiten im Bundesrat hat auch unser aktueller Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in den Medien gesprochen und meinte, wir haben das doch schon da, warum können wir das auch nicht auf anderer Ebene einführen, weil er auch schon gesagt hat, mit Blick jetzt auf die Bundestagswahl, wir sollten uns an den Gedanken gewöhnen, dass vielleicht so eine eine Minderheitsregierung doch keine schlechte Sache ist. Denkst du, wenn jetzt auch so ein Wolfgang Schäuble dafür, ich sag mal, schon Werbung macht, kommt es immer mehr in der Politik an?
Jein. Also genau, Schäuble hat es letztens gesagt, Steinmeier tatsächlich auch, mit Blick auf Schweden. Da wurde jetzt ja gerade auch wieder eine Minderheitsregierung gebildet, ja vor 2 Monaten. Dass das durchaus auch ein Beispiel sein kann für die deutsche Politik und dass wir uns vielleicht auch daran gewöhnen müssen, weil wir natürlich in einer sich polarisierenden, fragmentierenden Zeit leben, wo es auch mehr Parteien gibt. Ja, von 2013 zu 2017 hat sich das ja auch vervielfacht. Also wir hatten vorher 4 Parteien im Parlament, jetzt haben wir 6 Parteien. Die AfD ist ja auch dazu gekommen. Die macht es natürlich auch schwieriger, dass sich, ich sag mal, die Standardkoalition, so wie wir sie kennen, bilden. Und also lange Zeit war natürlich das Standardmodell einfach die jeweilige Lagerbildung, ja, eine, weiß nicht, CDU, CSU und FDP, Rot-Grün war dann auch sozusagen eine Möglichkeit, die große Koalition schon so als Koalition der Mitte. Und jetzt ist aber die große Frage, ob das überhaupt noch möglich ist, also ob wir überhaupt noch Koalitionen aus 2 Parteien haben können. Das heißt, der Zwang ist eh da, sich mit solchen Modellen auseinanderzusetzen und sich eben auch zu fragen, was ist dann besser? Also wollen wir diese Koalition aus 3 Parteien oder wollen wir nicht andere Modi des Politikmachens auch mal ausprobieren zumindest? Und wie gesagt, wir haben am Anfang gesagt, also es gibt auch unterschiedliche Modelle. Minderheitsregierung ist nicht gleich Minderheitsregierung. Das heißt nun nicht immer, dass jedes einzelne Gesetz wieder neu verhandelt werden muss, sodass man komplett die Übersicht verliert, sondern es können ja auch themenspezifische Absprachen sein, die man macht. Ja, und in Österreich hat sich die ÖVP mit den Grünen in eine Koalition zusammengetan. Und was die gemacht haben, ist, bestimmte Themenbereiche auszuschließen. Ja, also das Thema Asyl, da sagt man, da konnte man sich jetzt nicht einigen. Mhm. Und deswegen, wenn quasi Dinge passieren, stimmt man in dem Moment offen ab und ist nicht an diese Koalition gebunden. An die ist man so und so vertraglich nicht gebunden. Also da gibt es jetzt keine gesetzlichen Vorlagen. Aber trotzdem, also ich meine, das Ausprobieren, zumindest mal für bestimmte Themen offen zu sein und nicht quasi immer standardmäßig abzustimmen, das wäre durchaus eine Option. Allerdings, wenn ich jetzt die Prognose machen soll und nach vorne blicke, bin ich auch eher skeptisch, dass es passieren wird jetzt in dieser Bundestagswahl. Wir werden vielleicht wieder darüber diskutieren. Es gibt auf jeden Fall Potenzial. Also wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, wie in Nordrhein-Westfalen, ja, wir hätten eine rot-grüne Regierung. Die haben keine Mehrheit, aber sie haben mit unterschiedlichen Oppositionsparteien jeweils die Möglichkeit, dann eine Mehrheit zu finden. Und es gibt da auch sehr unterschiedliche Überschneidungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ja mit der linken Partei in Richtung mehr Mindestlohn oder Regelung für Homeoffice, mit der FDP, wenn es um die Anerkennung von islamischen Religionsgemeinschaften ja als staatliche Verbände geht. Und dann gibt es auch noch sozusagen sehr große Koalitionen, wo außer die AfD die Parteien miteinander übereinstimmen. Also es wäre rein inhaltlich durchaus vorstellbar, dass es diese Möglichkeiten gibt für diese flexiblen, wechselnden Mehrheiten. Allerdings die Stimmung im Land ist, glaube ich, gerade etwas schwierig. Also da gibt es schon meines Erachtens eine große Nachfrage auch nach einer Stabilität, gerade in diesen unsicheren Zeiten. Und eine Umfrage von der Bertelsmann Stiftung, die war jetzt im Mai. Wir haben aktuell auch eine Umfrage, aber leider habe ich da die Daten noch nicht. Aber da hat sich auch gezeigt, dass so, also über 50%, ich glaube fast 60% der Befragten in dem Fall, dass die Regierungsverhandlungen scheitern würden. Ja, also wir sind quasi schon ganz am Ende. Es gibt nur noch Neuwahl oder Minderheitsregierung und trotzdem würden die meisten lieber Neuwahlen wollen.
Warum glaubst du, ist das so? Ist das einfach unsere deutsche Seele, die, wie du schon angesprochen hast, also dass wir vielleicht einfach so ein bisschen diese Sicherheit haben wollen, zu wissen, okay, da ist jetzt die eine Mehrheit und die macht das?
Ja, genau. Also ich glaube, es ist durchaus historisch begründet. Es fehlt aber auch an Informationen. Also politische Bildung oder ich sag mal zumindest Transparenz in solchen Sachen ist total wichtig. Und wenn die Parteien selbst natürlich schon so skeptisch sind, wir haben das jetzt wieder in Thüringen, da ist ja jetzt auch gerade eine Übergangsregierung, nennt man das gerne, also eine Minderheitsregierung, Rot-Rot-Grün. Und da gibt es jetzt wieder Neuwahlen, ne, zusammen mit den Bundestagswahlen. Eigentlich sollte das Anfang des Jahres stattfinden, hat dann aber wegen Corona wurde das verschoben. Mhm. Und da hat sich auch der Spitzenkandidat der SPD geäußert und gesagt, ja, na, Minderheitsregierungen sind für Deutschland keine Option. Das ist alles so unsicher und dann weiß man auch gar nicht, wer verantwortlich ist und ja, alles irgendwie so ein Wischiwaschi. Wir wollen lieber klare Verhältnisse.
Das kann ja, wie wir es ja schon am Anfang hatten, als wir so ein bisschen mit den Klischees aufgeräumt haben, dass da einfach, glaube ich, noch sehr viel Unwissenheit herrscht. Wie du schon sagst, was ist überhaupt eine Minderheitsregierung und es gibt verschiedene Formen. Ich denke mal, dass das nicht bei vielen, sag ich mal, ein Thema ist bislang. Dennoch hätte ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass es vielleicht mehr dem Zeitgeist tatsächlich entspricht, wenn wir solche Minderheitsregierungen haben. Wenn ich mir auch gerade so junge Menschen angucke, die lassen sich ja nicht mehr nur einer Partei zuordnen. Da variiert das auch, glaube ich, je nachdem, welche Themen das sind. Siehst du da vielleicht auch einen Unterschied, was ältere und jüngere Generationen angeht? Und dass man vielleicht sagen kann, okay, vielleicht noch nicht diese Bundestagswahl. Aber eigentlich ist das ein Prinzip, was doch irgendwann mal kommen würde.
Also es ist eine sehr spannende empirische Frage, ob es da Unterschiede in der Altersstruktur gibt, je nachdem, wie gut oder schlecht man das findet. Das kann ich tatsächlich gerade gar nicht sagen. Fehlen mir einfach die Daten. Aber ich würde dir zustimmen, dass es eine Frage des Zeitgeists ist und dass wir natürlich eh mit Veränderungen zu leben haben. Generell, ich meine, das hat die Corona-Pandemie ja auch gezeigt, dass der Status quo auch vielleicht eine Illusion ist, also dass Dinge einfach so bleiben, wie sie sind, sondern dass es eine gewisse Unsicherheit ganz generell im Leben gibt und eben auch in der Gesellschaft und auch in der Politik und das ja auch nichts Schlechtes sein muss, sondern man eher die Potenziale sehen kann, dass es dann auch Möglichkeiten gibt, nach Lösungen zu suchen in bestimmten Situationen, in denen man ist und dann oft auch alles das Beste aus sich rausholen können. Und was auch ist, das kann man auch beobachten, das bleibt dann nicht nur im Parlament, sondern dieses Partizipatorische geht auch außerhalb des Parlaments. Also wenn man diese Minderheitsregierung hat, dann gibt es ja auch eine höhere Aktivität, höhere Berichterstattung über bestimmte Gesetze, eine höhere Aufmerksamkeit und auch außerparlamentarische Aktivität und so weiter wird dann durchaus mit einbezogen. Ja, oder auch Expertinnenwissen zu bestimmten Fragen. Also das lässt sich ja, wenn man jetzt mal wirklich aus dem parlamentarischen Raum rausgeht als Idee, auch noch erweitern und man kann durchaus auch andere Elemente einbeziehen. Und da würde ich sagen, sehen wir auf jeden Fall in Deutschland eine sehr große Nachfrage, dass also dieser Bedarf, sich zu beteiligen, genau, themenspezifisch auch zu Dingen, die mir jetzt wichtig sind persönlich, vielleicht auch nicht alles. Und ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial, wenn wir weg von diesem sehr starren Denken des Politikmachens kommen.
Aber trotzdem braucht es offensichtlich noch ein bisschen Zeit, dass es in Deutschland auf Bundesebene zumindest eine Minderheitsregierung geben kann. Wenn du noch mal eine Prognose in die dann wohl weitere Zukunft machen möchtest, was schätzt du denn, wann könnte es eine Minderheitsregierung geben?
Also ich denke durchaus, dass wir auf der Bundesländerebene das jetzt noch mal häufiger sehen werden. Und da gibt es ganz generell schon eine höhere Experimentierfreudigkeit. Wenn wir dann mehr Beispiele haben, wo das gut funktioniert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch eine Wirkung auf die Bundesebene hat. Ansonsten ist halt die Frage, welche Alternativen man hat. Und ich glaube, das ist einfach auch ganz schwer als Prognose vorherzusagen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese Dreierkonstellationen nichts werden, auch für die nächste Bundestagswahl, wollen wir dann GroKo wieder oder vielleicht doch was Flexibleres, ja? Also man könnte auch sagen, die GroKo einigt sich auf ein paar Themen und manche lässt man halt nochmal offen. Also ich glaube, deswegen kommt es immer sehr auf die jeweilige Konstellation an. Aber dass sich was ändern muss, ich glaube, das ist den Parteien schon klar. Und dass sie natürlich neu denken müssen und nicht mehr in diesen Lagerbildungen, ja, auch sozusagen Vorwahlkoalitionen, also dieses Signalisieren von, wir wollen gerne mit Partei X oder Y in eine Koalition, ist eigentlich strategisch gar nicht mehr klug, das vorher so festzulegen, weil man es eh nicht sagen kann. Also ich glaube, das Bewusstsein der Parteien ist schon da, wann sich das dann in reales Politikhandeln umsetzen lässt, weiß ich nicht. Ich hoffe bald.
Dann werden wir sehen, was in den nächsten Jahren so alles passiert. Und wir danken dir sehr für den Einblick in dieses Themenfeld, Therese.
Ja, ich danke euch.
Das war die aktuelle Folge von 11.011 Berlin. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.